Besuch ist ja etwas Besonderes. Die Gäste sollen ja auch merken, dass sie willkommen sind. Wie ist das eigentlich, wenn der Eigentümer des Hauses oder der Wohnung, wo wir leben, zu uns kommen würde? Um diese Perspektive geht es tatsächlich im Bibeltext, der unserer Predigt heute zugrunde liegt. Wir lesen gemeinsam Psalm 24, der uns hineinnimmt mit in das, was Advent bedeutet. Ein Psalm, also ein Lied Davids. Die Erde ist Jahwes und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf Jahwes Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen von Jahwe empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist Jahwe, stark und mächtig. Jahwe, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist Jahwe Sivaot. Er ist der König der Ehre. Die Predigt trägt den Titel Herzlich Willkommen. Zwei Wirklichkeiten betrachten wir in diesem Lied, was ein König, ein früherer König geschrieben hat, vor etwa 3000 Jahren. Erstens, Gott will dich bei sich haben und zweitens, Gott will bei dir wohnen. Gott will dich bei sich haben. Man könnte auch übersetzen, überall wo das von Ehre steht, auch Herrlichkeit. Ja, da wird so der Glanz deutlich. Also Ehre ist ja etwas, was man haben kann, was alle irgendwie wissen, aber vielleicht nicht deutlich wird. Es kann sogar deutlich werden, wenn vom König der Ehre, der Herrlichkeit die Rede ist. Und das ist niemand anders als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das wird ja am Ende des Psalms deutlich gemacht. Ihm gehört die Erde und alles, was sich darauf befindet. Jeder Mensch ist sein Eigentum. Und es würde dieses Lied nicht geben mit den Formulierungen, wenn dieser Gott jetzt nicht Kontakt mit seinen Menschen haben wollte. Welchen Sinn macht es zu fragen, wer darf eigentlich bei diesem Gott sein, wenn er das nicht wollte, dass man da ist? Das wird schon mal deutlich. Und sein Name, und deswegen habe ich ihn gelesen, der da eigentlich steht. Es ist ja in der Lutherbibel immer nur der Herr geschrieben in Großbuchstaben, wo eigentlich in der hebräischen Bibel der Name Gottes steht. Der wurde früher mal anders vokalisiert als heute, weil die Vokale im Hebräischen gar nicht mitgeschrieben werden. Und aus Rücksicht darauf, die Juden sprechen den Namen Gottes nicht aus, weil sie ihn nicht missbrauchen wollen. Aus Rücksicht darauf hat man in der Lutherbibel den Namen auch nicht ausgeschrieben. Ich gehe aber davon aus, dass Gott beim Namen genannt werden will, selbst wenn wir den Laut nicht genau kennen vielleicht. Heute vermutet man eben, es müsste Jahwe oder Jahwe heißen. Aber die Buchstaben lassen erkennen, was der Name bedeutet. Es wird immer wieder auch übersetzt in der Bibel mit Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Komische Formulierung. Macht aber so viel deutlich, gerade auch nach jüdischen Auslegern, Ich bin, ist erstmal die Aussage. Und ich bin da. Und ich bin für dich da. Das hat Gott schon im Namen. Und jetzt ist die Frage, wer kann denn bei ihm sein, bei dem, der da ist? der mit seiner Gegenwart offensichtlich so da ist, dass alles, was da nicht hingehört, eigentlich auch keinen Platz mehr hat. Und wir könnten diese Formulierung leicht missverstehen. Reinen Herzens müsste man sein. Jetzt muss man nachgucken, was ist denn davon in der Bibel gesagt? Und landet bei einem Lied des gleichen Autoren, Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das ist also nicht, was man selber mitbringt. Und er bittet dort um Vergebung seiner Schuld. In einem anderen Lied vom gleichen Autor wird gesagt, dass man auch so lange immer gegen das Leben anlebt, wie man als Mensch vor Gott nicht offen und ehrlich sein will. Und dass da sogar die Gebeine verschmachten. Und als ich dir meine Schuld bekannte, Psalm 32, da hast du sie mir vergeben. Das ist derjenige, der zu Gott treten darf. Wer nicht mehr falsches Spiel mit Gott treibt, wer sich nicht mehr selbst betrügt und Gott nicht mehr betrügen will, sondern wer sich öffnet dafür zu entdecken, ich habe mich an Gott vergriffen und an seiner Gottheit, wenn ich mich selber als Gott aufspiele, wenn ich selber meine, ich müsste im Mittelpunkt der Welt und meines Lebens stehen, wenn ich mich immer nur um mich selber drehe. Menschen, die das Gesicht, das Antlitz Gottes suchen. Das Gesicht ist immer wieder der Ausdruck dafür, dass jemand mir zugewandt ist und dass jemand offen für mich ist. Menschen also, die sich wünschen, dass Gott offen für sie ist und die dann auch gerne zu ihm treten wollen. Und bei uns Menschen muss man immer dazu sagen, so wie sie sind. Weil das eben sich, und das wird hier deutlich, nicht von selber versteht, dass das überhaupt geht. Und da hat der gleiche Autor eben im Psalm 27, der König David, einen ganz interessanten Satz geschrieben. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Also nach dem Motto, du hast mir selber gesagt, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, also Yahweh, dein Antlitz. Sonst würde ich nicht auf die Idee kommen. Hättest du nicht gesagt, du sollst aber. Ich würde mich bei dir gar nicht mehr blicken lassen. Hab da eigentlich auch nichts zu suchen. Aber ich tue das, weil du gesagt hast, ich möchte von dir aufgesucht werden. Dieser Satz tröstet mich immer wieder ungemein und sorgt dafür, dass ich auch wieder jeden Tag anfange zu beten. Ja, man darf sich in Gottes Nähe wagen. Man braucht sich nicht mehr verstecken, weil Gott sich nicht von dir abhalten lässt. Darfst du kommen? Das wird schon mal deutlich. Eben in der Offenheit zu entdecken, wer du wirklich bist und damit auch mal aufräumen zu lassen von Gott. Das ist ja das Interessante. Fand ich so toll, dass die Kinder nicht gesagt haben, ich räume erst mal auf. Nicht nur, weil kein Junge auf die Idee kommt, sondern weil wir nicht aufgeräumt haben müssen, bevor unser Eigentümer eintritt. Der kommt nämlich, um aufzuräumen. Das ist das Erste. Er will dich unbedingt bei sich haben. Das Zweite, Gott will bei dir wohnen. Die Tore, von denen hier die Rede ist, sind vermutlich die Tore des Tempels. Und das Lied wurde sicherlich bei gottesdienstlichen Feiern immer wieder gesungen. Man kann die Psalmen tatsächlich singen, die Melodien sind nur verloren gegangen. Und das sind natürlich Riesentore. Und die sollen in der ganzen Welt weit aufgerissen werden und groß gemacht werden, nicht weil man etwa meint, Gott könnte sich dann so bücken, dass er da irgendwie reinpasst, sondern weil Gott gesagt hatte, an diesem Ort will ich wohnen, beim Tempel. Da sollt ihr wissen, hier gilt, ich bin da und ich bin für euch da. Deswegen dieser Ort, deswegen jetzt das Reden von den Türen. Aber es wird ja viel mehr deutlich, macht die Türen in der Welt hoch. Gott kommt. Da ist vermutlich zuerst von seinem zweiten Kommen, das noch aussteht, die Rede. Ja, dass Gott unsere Welt betritt, ist ja ein verrückter Gedanke. Man müsste meinen, die müsste doch wegfliegen, sobald er einen Fuß darauf setzt. Er wird irgendwann kommen, dass alle es sehen. Und dann wird er auch aufräumen in dieser Welt. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, und Gnade uns Gott, uns Menschen dann. Das kann man wirklich sagen. Denn alle, die sich gegen ihn stellen und in dieser Stellung bleiben, die haben dann wirklich ein Problem. Und vielleicht nicht nur eins. Deswegen wird hier auch so davon geredet, dass er stark und mächtig ist. Und deswegen habe ich vorhin auch wörtlich gelesen, Zebaot und nicht Zebaot. Das hört sich im Deutschen, ich kann mit diesem Namen immer nichts anfangen, das hört sich wirklich komisch an. Das sind die Heerscharen im Hebräischen, die Zebaot. Die Heerscharen, also das Kriegsheer. Ja, das tauchte denn ja auf bei den Hirten. Da muss man sich ja nicht den Engelchor vorstellen, so mit Flügelchen und so und Hafen, so Klimper, Klimper. Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter. Nein, das war eine Armee. Da hat Gott mit dem Säbel gerasselt. Schon mal so gesagt. Ja, und die Armee, von der ist hier die Rede. Er ist der Gott, der sich wehren kann auch. Er wird dann kein Problem haben, aufzuräumen. Und alle, die auf die Idee kommen, wir würden ihn daran hindern, die werden dann dumm in die Wäsche gucken, aus der Wäsche gucken, wird hier gesagt. Er ist der König der Herrlichkeit. Und jetzt soll man sich bereit machen, dass er kommt. Und wie ist das möglich? Weil er schon einmal gekommen ist. Da noch nicht so, dass er für alle sichtbar wurde und mal aufgeräumt hat. Doch, er will ja aufräumen. Aber er kam ganz unbemerkt, sodass ihn fast niemand wahrgenommen hat. Als Kind. Und so, dass man auch als Erwachsener, weil man ihn ja auf seine Kindheit zurückführen könnte, noch nicht als den entdeckt hat, der er wirklich ist. So dass man genauer hingucken muss. Dass man vor der Frage steht, willst du dich öffnen? Ich weiß nicht, ob jemand von euch den IKEA-Werbespot Jesus gesehen hat. Da kommt jemand ins Wohnzimmer einer Familie, lauter IKEA-Möbel, natürlich, ist ja Werbung, so, und die staunt nur und sagt immer, Jesus, ist das schön hier. Jesus, was für ein Möbel. Jesus hier, Jesus da. So, kommt mir ja immer ein bisschen komisch vor, wenn man da immer so diese, aber jedenfalls plötzlich sagt sie Jesus und guckt in den Sessel und dann sitzt er da. Ja, er stellt sich zwar vor mit, Björn, freut mich, so, aber jeder weiß, was gemeint ist. Und als Text zu diesem Werbespot stand denn bei IKEA da auf YouTube, an Weihnachten passieren schon mal Wunder. Auch wenn manche nicht an den Weihnachtsmann glauben, könnten sie trotzdem Jesus sehen. Ah, das wäre ja aber was, wenn man das begreift. Dass Weihnachten tatsächlich bei mir im Wohnzimmer Jesus sitzt. Wir könnten uns das ja mal so vergegenwärtigen, dass wir in diesem Jahr wirklich mal einen Platz freilassen. Ja, wir müssen den gar nicht freilassen, ihr Lieben. Der ist ja wirklich da. Nur, es geht mal um das Materielle. Man sieht ihn ja nicht, der braucht auch den Sessel nicht. Der sitzt so schon ziemlich gut. Aber wir könnten ihm ja mal einen Platz freimachen. Ja, so um uns klar zu machen, wen wir hier eigentlich feiern. Das wäre doch mal eine Idee. Mann, würden manche denken, wenn Jesus mal da wäre. Genau das ist Weihnachten. Ich finde das herrlich, dass man denn so eine Werbespots, so viele Probleme man damit haben könnte, ja, vielleicht sogar mal nehmen kann, um ein Gespräch anzufangen. Sag mal, wie wäre das für dich eigentlich, wenn Jesus tatsächlich mal bei dir im Wohnzimmer sitzen würde? Nicht nur, dass einem dann die Spucke wegbleibt und die Sprache wieder dieser Frau. So, wie wäre das eigentlich, sich das mal vorzustellen? Ja, wie wäre das eigentlich? Würdest du dann einfach weitermachen, wie du jetzt gerade lebst? Oder würdest du dann sagen, na gut, wenn du schon mal da bist und ich dann jetzt mal begreife, dass es dich wirklich gibt, okay, dann stelle ich ja auch mal mein Leben ein. Könnte ja sein. Interessant ist ja, was sein Freund, also der Freund von Jesus und Evangelienschreiber Johannes, geschildert hat, wie die Weihnachtsgeschichte ausgesehen hat. Wir kennen sie ja immer nach Lukas. Nach Johannes hört sie sich so an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen, also an ihn, der Name steht im Hebräischen immer für die Person, glauben. Die an ihn glauben. Denen gab er die Möglichkeit, Gottes Kinder zu werden. Boah, du kannst also Jesus bei dir aufnehmen. Wie geht das noch, laut dem Psalm? Indem du zugibst, dass du dich damit geirrt hast, dein Leben einfach nur so vor dich hinzuleben und ihn dabei außen vor zu lassen. Indem du ihm das ausdrückst, Mensch, es tut mir leid und ich möchte gern jetzt anders weitermachen. Ich will die Rechnung nicht mehr ohne den Wirt machen, sondern mit ihm. Du kannst ihn um Vergebung bitten. Dass du lieber selbst Regie führen wolltest in deiner kleinen Welt und auch in der großen Welt. Und du kannst ihm sagen, jetzt möchte ich, dass du das tust. So wagt man das Vertrauen auf Jesus. Dass man mal die Regie abgibt. Dass man sagt, na gut, dann mach du. Okay, es gibt also auch von dir schon etwas, was ich da beachten kann. Dann gucke ich rein und höre drauf. Sehr gut. Und mal gucken, was du jetzt für einen Film drehst mit mir. Ja, ich kann euch nur sagen, der Film macht so schlecht aussehen, wie er will. Der Film mit Jesus, dein Leben mit Jesus hat immer ein Happy End. Immer. Und zwar ein gewaltiges. Und alle werden sich wundern. Etwas deutlich wird das vielleicht noch, wenn ich hier mal eine Version davon erzähle, wie das Lied entstanden ist, macht hoch die Tür, das wir nach der Predigt auch noch singen werden. Es war in Königsberg im Jahr 1623. Das ist ja so eine schwierige Zeit gewesen. Krieg, Hunger, Seuchen. Und die Bevölkerung war davon geschlagen. Und da gab es den Fisch- und Getreidehändler Sturgis. Der hatte ein riesiges Haus am Roßgärtnermarkt. Aber eins ärgerte ihn. Direkt neben seinem Grundstück lag ein Armen, oder da in der Nähe lag ein Armen und Siechenheim steht hier, also ein Heim für Kranke. Und direkt bei seinem Grundstück verlief der kleine Gartenweg, den die Leute immer nutzten, um in die Stadt zu kommen, weil es außenrum viel zu weit war. Da haben sie immer so Besorgungen gemacht oder den Gottesdienst besucht. Tja, die haben den Kaufmann jetzt nie belästigt, aber er mochte den Anblick dieser armseligen Gestalten nicht mehr sehen und hatte einen Plan. Er kaufte das Grundstück, machte einen Riesenpark, legte er an und baute einen Zaun drum mit einem Riesentor und hinten eine kleine Pforte. Und so hatte er den Weg versperrt, denn die Pforte war verschlossen. Und die Leute konnten deshalb auch nicht mehr in die Stadt kommen, weil es ihnen einfach zu weit war. Ihrem Pfarrer Weißel klagten sie ihr Leid und baten um Hilfe. Konnte Gott das denn nicht machen, dass dieser Mann das Tor seines Herzens öffnete, dass er barmherzig wäre mit ihnen? Er hat doch auch immer gespendet, vor allem wenn hinterher bekannt gegeben wurde, wie viel da gespendet wurde. Und er hat auch immer großzügig etwas gegeben, wenn in der Adventszeit der Chor vor den Häusern derer gesungen hat, die da etwas gegeben haben. In diesem Jahr allerdings wollte keiner singen. Denn er hatte ja das Tor verschlossen, wo sie durch mussten. Der Pfarrer Weißel gab zu bedenken, ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Unser Erlöser geht auch an keinem Haus und keinem Herzen vorüber. Wollen wir ihm nachfolgen oder nicht? Tja. Doch was für ein Lied sollte man denn singen, verhandelte er mit dem Chorleiter. Und da zog er die Schublade seines Tisches auf und nahm ein Blatt heraus, in dem dann der Chorleiter las. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und dann erzählte Weißel davon, wie es zu diesem Lied kam. Es war während des starken Sturms, der vor kurzem von der Küste herkommt, über das Land hinweggefegt und viel Schnee mit sich gebracht hatte. Weißel hatte in der Nähe des Doms zu tun und der Wind peitschte ihm ins Gesicht und raubte ihm fast den Atem. Und er ging auf dem Dom zu, um unter dem hohen Portal Schutz zu finden. Und er erreichte dann die Treppe, weil er den Blick so fest auf das Portal gerichtet hatte. Und in diesem Augenblick, wo er ankommt, öffnet sich die Tür. Der freundliche Glöckner machte mit einer leichten Verbeugung eine einladende Geste. Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder in jeder Weise in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Da haben sie mir jetzt aber eine tolle Predigt gehalten, sagt Weißel. Und hatte dann während des Unwetters, als er wartete dort, bis es vorübergeht, dieses Lied geschrieben. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Die Melodie ist dann erst später dazugekommen, aber sie wollten das jetzt so singen. Nur, wie konnte man denn die Alten und Kranken dazu bewegen? Sie hatten auch tatsächlich bisher noch nicht bei ihm gesungen. Und dann wurde diese Feier, die Weihnachtsfeier wieder von den Geldern der Reichen ermöglicht. Und anschließend wollte man auch bei denen singen gehen, die man dann bisher noch nicht bedacht hatte. Also zog ein seltsamer Tross von Leuten, der Pfarrer voraus, gefolgt von den Sängern, danach die Alten und die an Stöcken und Krücken humpelnden Kranken. Sturgis saß währenddessen allein in seinem großen Zimmer. Der Tisch war festlich geschmückt und bedeckt mit erlesenen Esswaren, wollte er doch jetzt mit Großzügigkeit die aufgebrachten Gemüter besänftigen. Da kamen sie. Entsetzt beobachtete Sturgis, wie der seltsame Zug an den weit geöffneten Türen seines Hauses vorbeiging. Wollten sie ihn jetzt etwa kränken und ihm einen auswischen? Plötzlich machten sie Halt vor dem Tor des Parks. Wollen sie etwa dort singen? Er verließ zögernd das Haus und ging durch den Garten in Richtung des Tores. Da begann Weißel zu sprechen. Vom König aller Könige, der auch heute noch vor verschlossenen Herzenstüren wartet und Einlass begehrt, auch bei Kaufmann Sturgis. Ich flehe euch an, fuhr Weißel fort, öffnet nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern das Tor eures Herzens und lasst den König ein, ehe es zu spät ist. Dann zeigte er auf die Schar der Alten und Kranken und in diesem Augenblick begann der Chor. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Für Sturgis hörte sich das an, als würden Engel singen. Und die Worte drangen tief in sein Herz ein. Er näherte sich dem Tor und schloss es bei der zweiten Strophe auf und öffnete die schweren Eisenflügel. Pfarrer Weißel trat ein, nach ihm der Chor und die Alten. Sie zogen singend durch den Park bis zu der kleinen Pforte auf der anderen Seite. Sturgis öffnete sie weit und sagte auch, jetzt soll Tür und Tor nie wieder verschlossen werden. Er will dem König aller Könige Einlass gewähren. Und dann lud er sie alle ein in sein Haus, obwohl er doch bisher ihren Anblick gar nicht ertragen konnte. Er selbst hatte strahlende Augen, wie ein Kind am Weihnachtsabend. Und dann saß er neben dem Pfarrer und bat ihn, die Strophen des neuen Liedes als Erinnerung an diesen Tag in sein Gesangbuch zu schreiben. Und als der Pfarrer das tat, hatte er einen Wunsch. Er möge der Kaufmann doch bitte die Zeile unterstreichen, die ihm die wichtigste ist. Ohne zu zögern, ergriff Sturgis die Feder und unterstrich den ersten Satz der fünften Strophe. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, dir offen ist. Der Weg wurde von da an Advents- oder Weihnachtsweg genannt. Kleines Geschichtchen, ich finde, es wird herrlich deutlich, was für eine Veränderung es bedeutet, diesen König, dessen Glanz alles überstrahlen wird und durchstrahlen wird, diesem König Einlass zu gewähren. Dann können wir uns selbst anders ansehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Jesus sieht nicht nur das, was ihn stört und was ihn eigentlich von uns abhalten müsste, sondern er sieht einen Menschen, den Gott so liebt, dass er seinen Sohn für ihn hingibt. Das sieht Jesus, wenn er dich anguckt. Und er sieht es auch, wenn er die Menschen anguckt, mit denen du lebst, mit denen du vielleicht auch Schwierigkeiten hast. Dann sieht er auch einen Menschen, den Gott so liebt, dass er seinen Sohn für sie hingibt, dass er es sich seinen Sohn kosten lassen hat, auch diesen Menschen bei sich zu haben. Und nun ist das ein Kreislauf. Ohne geht's nicht. Wer selbst Gottes Liebe, Glauben in Anspruch nehmen will, der kann sie nicht vor anderen fernhalten. Von anderen fernhalten. Der kann nicht andere ausschließen davon. Das geht nicht. Oder er sieht sich selbst im Spiegel auch immer nur als der, den Gott auch nicht aushalten kann. Und deshalb ist das Markenzeichen eines Christen, dass er anderen Menschen seine Schuld vergibt. Nicht wie du mir, so ich dir. Ja, und das funktioniert immer von alleine bei uns, sage ich euch, immer. Nichts funktioniert in meinem Leben so gut wie du mir, so ich dir. Sondern jetzt gilt, wie Gott mir, so ich dir. Und auf solche Typen treffen wir hier in der Gemeinschaft. Als solche Typen treffen wir uns. Als begnadigte Sünder. Sagen wir es doch mal auf Deutsch, weil das Wort Sünder so aus der Mode gekommen ist. Auf begnadigte Dreckskerlinnen und Dreckskerle. Ja, die Gott eigentlich gar nicht riechen können dürfte. Man spreche mich gerne an, wie ich darauf komme, wer es bei sich selbst noch nicht gerochen hat. Wenn wir sehen würden, wie wir sind im Herzen, ja, würden wir uns selber nicht mehr mit dem Hintern angucken, sag ich mal. Nur, wir tun immer so, als sei es bei uns alles anders und die anderen sind die Blöden. Ja, die anderen sind immer das Problem. Da kann man machen, was man will. Immer sind es die anderen. Ja, und ja, natürlich, bei anderen ist das ja auch so, da sind natürlich dieselbe auch das Problem. Nur bei mir ist es ja leider anders. Ja, da merken wir, dass ich bin der Mittelpunkt. Aber Gott wendet uns sein Gesicht zu, ihr Lieben. Ja, ihr sollt mein Gesicht aufsuchen. Und drückt uns an sich, oder wenn du das nicht magst, dann macht er das auf deine Weise. Um dir zu zeigen, ich kann dich leiden. Und ich kann auch für dich leiden. Das haben die Leute damals begriffen. Und deshalb gilt es. Herzlich willkommen. Bei Jesus bist du herzlich willkommen. Er will in deinem Leben sein. Als Eigentümer bei dir einziehen. Ist er in deinem Herzen willkommen? Der Freund von Jesus, Johannes, hat in der Offenbarung das übermittelt von Jesus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, ja, er macht sie nicht einfach selber auf. Jesus fällt nicht mit der Tür ins Haus. Und die Tür auftun, wer das machen wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, ihm meine Vergebung schenken. Und er mit mir.